zusammen. Herzlich willkommen hier im Mühlenhof. Ich bin Beate Reker und lese jetzt gleich was für Sie. Wir sollten eigentlich in der Flatküche sein. Das ist der Raum, der da angrenzt. Aufgrund einer Doppelbelegung hier mussten wir dann hierhin ausweichen, in die Dele. Das ist der Arbeitsraum des Bauernhauses gewesen und mit den Stallungen für die Tiere und oben der Heuboden. Und da wurde hier zum Beispiel auch gedroschen. Damals war der Boden natürlich noch nicht so schön, sondern er war aus Lehm gestampft. Ich konnte leider mein Programm, was sich um Küche und Essen dreht, so kurzfristig nicht mehr ändern, aber ich denke, es ist kein großes Problem, sich bei einer angrenzenden Küche sozusagen mental auf das Thema Essen und Küche einzustellen, hoffe ich doch. Und was läge näher als beim Thema Essen, zunächst mal einen Happen zu sich zu nehmen. Ich habe Ihnen was mitgebracht. Das ist geräucherte Wurst, wie man sie hier in Westfalen auch kennt. So, darf ich Ihnen das geben?
Ja.
Geht das?
Ja.
Sie reichen das
weiter.
Das wäre total nett. Hier kommt auch was hin. So, ich hätte Ihnen natürlich auch was typisch Westfälisches servieren können, nämlich Töttchen. Ich kann aber leider besser über Essen reden als kochen, also habe ich einfach Wurst gekauft.
Ne?
Das ist einfach, ganz genau. Geht das so? Wenn Sie die Sticks loswerden wollen, können Sie die hier reinwerfen. Ja, da hat die Hausfrau mitgedacht.
Das Stückchen, also.
Dankeschön, danke.
Das wäre total nett. Dann könnte ich nämlich mit meinem Programm weitermachen. Das wäre ja auch nicht verkehrt vielleicht. Okay. Essen ist eben auch Heimat. Heimat ist nicht nur der Ort, wo wir sind, sondern eben auch das, was da gegessen wird. Vielleicht kennen Sie das Gefühl, wenn Sie länger mal unterwegs waren und zurück nach Hause kommen, dass Sie sich richtig freuen auf das Essen, was es normalerweise in Ihrer Heimat und zu Hause gibt, so lecker das andere Essen auch gewesen sein mag. So, wir beschäftigen uns also die nächsten ungefähr 10 bis 15 Minuten mit dem Thema Essen. Und wie schon vor Jahrhunderten ist die Küche bis heute ein klassischer Ort für das Zusammenleben von Menschen. Oft ist es hier am gemütlichsten, es ist der Ort für Kommunikation, für Geschichten und für hoffentlich gutes Essen. Schließlich geht ja auch die Liebe durch den Magen. Das wusste schon Wilhelm Busch, der hier ein Loblied auf den Braten und den Charakter der Köchin singt. Es wird mit Recht ein guter Braten gerechnet zu den guten Taten. Und dass man ihn gehörig mache, ist weibliche Charaktersache. Ein braves Mädchen braucht dazu mal erstens reine Seelenruhe. Bei Verwendung der Gewürze sie sich nicht hastig überstürze. Dann zweitens braucht sie Innigkeit. Nein, sie braucht Sinnigkeit. Ja, sozusagen Innigkeit. Damit sie alles appetitlich, bald so und recht gemütlich begießen, drehen und wenden könne, dass an der Sache nichts verbrenne. In Summa braucht sie Herzensgüte. Ein sanftes Sorgen im Gemüte, fast etwas Liebe insofern. Für all die hübschen, edlen Herren, die diesen Braten essen sollen und immer gern was Gutes wollen. Ich weiß, dass hier ein jeder spricht, ein böses Mädchen kann das nicht. Drum habe ich mir auch stets gedacht, zu Haus und anderwärts, wer einen guten Braten macht, hat auch ein gutes Herz. Und der Dichter Otto Julius Bierbaum hat einen guten Tipp. Fehlt dir, o Mensch, die Harmonie in deinem Innenleben, so wird dich eine Symphonie zu reinen Höhen heben. Aus Sauerkraut besteht sie und Schweinshaxen, rosig runden. Und war dein Herz noch so wund, es wird sogleich gesunden. Nochmal Wilhelm Busch, der dazu stimmt, in Max und Moritz. Eben geht mit einem Teller Witwe Bolte in den Keller, dass sie von dem Sauerkohle eine Portion sich hole, wofür sie besonders schwärmt, wenn er wieder aufgewärmt. Das kennen Sie wahrscheinlich noch, ne?
Ja, natürlich.
So, da kommt noch jemand. Geht das? Da sind auch noch Plätze. So, jetzt kommen wir zu Joachim Ringelnatz, der einer Knolle und dem damit verbundenen Gericht, das auch hier in unserer Heimat recht bekannt ist, viel Sympathie entgegenbringt. Abschiedsworte an Pelka. Jetzt schlägt deine schlimmste Stunde, du ungleich Runde, du Ausgekochte, du Zeitgeschälte, du Vielgequälte, du Gipfel meines Entzückens. Jetzt kommt der Moment des Zerdrückens. Mit der Gabel. Sei stark. Ich will auch Butter, Salz und Quark oder Kümmel, auch Leberwurst in dich stampfen. Musst nicht so ängstlich dampfen. Ich möchte dich doch noch einmal erfreuen. Soll ich Schnittlauch über dich streuen? Oder ist dir nach Hering zumut? Du bist ein so rührend junges Blut, deshalb schmeckst du besonders gut. Wenn das auch egoistisch klingt, so tröste dich damit, du wundervolle Pelka, dass du eine Edelknolle warst und dass ein Kenner dich verschlingt. Das ist wirklich mal ein achtsamer und respektvoller Umgang mit Essen, könnte man sagen. Jedes Mal vorher noch das, was man isst, loben, möglichst noch in Reimform. Ganz anders geht's in der folgenden Geschichte von Johann Peter Hebel zu. Der hat 1760 bis 1826 gelebt. Und sie heißt: Das Mittagessen im Hof. Man klagt häufig darüber, wie schwer und unmöglich es sei, mit manchen Menschen auszukommen. Das mag denn freilich auch wahr sein. Indessen sind viele von solchen Menschen nicht schlimm, sondern nur wunderlich. Und wenn man sie nur immer recht kennte, inwendig und auswendig, und recht mit ihnen umzugehen wüsste, nie zu eigensinnig, nie zu nachgebend, so wäre mancher wohl und leicht zur Besinnung zu bringen. Das ist doch einem Bediensteten mit seinem Herrn gelungen. Dem konnte er manchmal gar nichts recht machen und musste vieles entgelten, woran er unschuldig war, wie es oft geht. So kam einmal der Herr sehr verdrießlich nach Hause und setzte sich zum Mittagessen. Da war die Suppe zu heiß oder zu kalt oder keines von beiden. Aber genug, der Herr war verdrießlich. Er fasste daher die Schüssel mit dem, was darinnen war, und warf sie durch das offene Fenster in den Hof hinab. Was tat der Diener? Kurz besonnen warf er das Fleisch, welches er eben auf den Tisch stellen wollte, mir nichts, dir nicht, der Suppe nach, auch in den Hof hinab. Dann das Brot, dann den Wein und endlich das Tischtuch mit allem, was noch darauf war, auch in den Hof hinab. Verwegener, was soll das sein? Fuhr der Herr ihn mit drohendem Zorn an und stand von seinem Sessel auf. Aber der Bediente erwiderte kalt und ruhig: Verzeihen Sie mir, wenn ich Ihre Meinung nicht erraten habe. Ich glaubte nicht anders, als Sie wollten heute in dem Hofe speisen. Die Luft ist so heiter, der Himmel so blau, und sehen Sie nur, wie lieblich der Apfelbaum blüht und wie fröhlich die Bienen ihren Mittag halten. Diesmal die Suppe hinabgeworfen und nimmer. Der Herr erkannte seinen Fehler, heiterte sich im Anblick des schönen Frühlingshimmels auf, lächelte heimlich über den schnellen Einfall seines Aufwärters und dankte ihm im Herzen für die gute Lehre. Und weil gerade auch von Besteck die Rede war, schon in der Altsteinzeit gab es Löffel aus Holz oder Knochen. Das Messer ist wohl ebenso alt wie der Löffel, wurde aber weniger als Werkzeug benutzt, sondern vielmehr zum Zerkleinern in mundgerechte Portionen, die dann mit den Fingern gegessen wurden. Das Messer war wie der Löffel ein persönlicher Gegenstand. Man trug beide zusammen in einem Lederfutteral am Gürtel. Die Gabel hatte es dagegen schwer, sich durchzusetzen. Vielen Menschen wie Martin Luther oder Erasmus von Rotterdam, die haben sie als weibisches Geziere und sinnloses Getue verhöhnt. Erst Anfang des 18. Jahrhunderts setzte sie sich zuerst in Adelskreisen durch. Hören Sie jetzt einen Streit zwischen Löffel und Gabel von Christian Morgenstern. Herr Löffel und Frau Gabel, die stritten sich einmal. Der Löffel sprach zur Gabel: Frau Gabel, halt den Schnabel, du bist ja bloß aus Stahl. Frau Gabel sprach: Herr Löffel, ihr seid ein großer Töffel mit eurem Gesicht aus Zinn. Und wenn ich euch zerkratze mit meiner Katzentatze, so ist die Schönheit hin. Das Messer lag daneben und lachte. Gut gegeben. Der Löffel aber fand, mit Herren und Frauen aus Eisen ist nicht gut Kirschen speisen, und küsste Frau Gabel galant die Hand. Und weil Essen so wichtig ist, Essen und Trinken hält ja bekanntlich auch Leib und Seele zusammen, sind auch viele Redewendungen in Bezug auf Essen entstanden. Erstmal, viele Köche verderben den Brei und, ganz wichtig, das Auge isst immer mit. Wir haben Tomaten auf den Augen oder kochen vor Wut. Aber nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Manchmal kochen wir jemanden weich und sind dabei hart gesotten. Wir geben unseren Senf dazu, auch wenn das nicht immer das Gelbe vom Ei ist. Oder warten ab und trinken Tee, bis dann hoffentlich alles in Butter ist. Es sei denn, wir spielen die beleidigte Leberwurst, finden das Haar in der Suppe, versalzen jemandem dieselbe und kochen unser eigenes Süppchen. Dabei kochen wir natürlich auch nur mit Wasser. Wir schmieren jemandem Honig um den Bart, bis wir eine Extrawurst bekommen und nicht in den sauren Apfel beißen müssen. Aber in der Not frisst der Teufel halt auch Fliegen. Oder es ist uns alles Wurst, weil wir ausgekocht sind und den Braten riechen. Wenn wir den Gürtel enger schnallen müssen, zum Beispiel wegen jemandem, mit dem nicht gut Kirschen essen ist, werden wir vielleicht zum Trauerkloß. Aber solange wir die Radieschen nicht von unten betrachten müssen, können wir noch herumgurken und jede Menge Quatsch mit Soße erzählen. Dankeschön. Ja, das macht wirklich Spaß, sich Redewendungen über Essen und Trinken rauszusuchen und die dann so zu kombinieren. Also es ist sehr, sehr viel, das ist ein Bruchteil jetzt, was man da finden kann. So, Quatsch mit Soße. Weiter geht's. Nicht nur der Volksmund, auch Philosophen haben sich über Essen Gedanken gemacht. Zum Beispiel der französische Schriftsteller, Jurist und sogenannter Gastrosoph Jean-Anthelme Brillat-Savarin. Der lebte von 1755 bis 1826. Er hat schon gesagt, sage mir, was du isst, und ich sage dir, wer du bist. Und in seinem Lehrbuch der Gastronomie und Tafelfreuden befinden sich wichtige Hinweise und Gedanken. Zum Beispiel der: Ein echter Feinschmecker, der ein Rebhuhn verspeist hat, kann sagen, auf welchem Bein es zu schlafen pflegte. Da muss man noch ein bisschen an seinen Geschmacksnerven wahrscheinlich arbeiten, bis man dahin kommt. Und die Entdeckung eines neuen Gerichts ist für das Glück des Menschen von größerem Nutzen als die Entdeckung eines neuen Gestirns. Ne, würden wir erstmal so zustimmen. Und zum Salat hat er gesagt, 5 Köpfe bringen einen guten Salat zustande. Ein Geizhals, der den Essig träufelt. Ein Verschwender, der das Öl gibt. Ein Weiser, der die Kräuter sammelt. Ein Narr, der sie durcheinander rüttelt. Ein Künstler, der den Salat serviert. Also beim nächsten Salat suchen Sie sich mal Ihr Personal zusammen, damit das was wird. Auch andere Schriftsteller haben über das Thema nachgedacht. Oscar Wilde hat gesagt, wenn ich erregt bin, gibt es nur ein Mittel, mich völlig zu beruhigen: Essen. Oder Molière: Wenn ich gut gegessen habe, ist meine Seele stark und unerschütterlich. Daran kann auch der schwerste Schicksalsschlag nichts ändern. Und Honoré de Balzac hat gesagt, die Soße ist der Triumph des Geschmacks in der Kochkunst. Und auch sonst gibt's in der Literatur natürlich viel zum Thema Essen. Von Hänsel und Gretel, der Beschreibung des Schlaraffenlands, bis hin zu den prächtigen Mahlzeiten in Thomas Manns Buddenbrooks. Und wo jetzt so viel vom Essen die Rede war, werfen wir zum Schluss noch einen kurzen Blick auf das Trinken. Und zwar mit Gotthold Ephraim Lessing. Die drei Reiche der Natur. Ich trink. Und trinkend fällt mir bei, warum naturreich dreifach sei. Die Tier und Menschen trinken, lieben, ein jegliches nach seinen Trieben. Delfin und Adler, Floh und Hund empfindet lieb und netzt den Mund. Was also trinkt und lieben kann, wird in das erste Reich getan. Die Pflanze macht das zweite Reich, dem ersten nicht an Güte gleich. Sie liebet nicht, doch kann sie trinken, wenn Wolken träufelnd niedersinken. So trinkt die Zeder und der Klee, der Weinstock und die Aloe. Drum, was nicht liebt, doch trinken kann, wird in das Zweite Reich getan. Das Steinreich macht das Dritte Reich. Und hier sind Sand und Demant gleich. Kein Stein fühlt Durst und zarte Triebe. Er wächst ohne Trunk und Liebe. Drum, was nicht hebt, noch trinken kann, wird in das Dritte Reich getan. Denn ohne Lieb und ohne Wein, sprich Mensch, was bleibst du noch? Ein Stein. So, das war mein kleines literarisches Menü. Ich hoffe, es hat Ihnen geschmeckt und Sie können gestärkt weiterziehen. Danke fürs Zuhören.
Dankeschön. So, meine Damen, meine Herren.